In den letzten Tagen haben wir ausführlich über den Alternativgipfel berichtet. Sie haben bei uns auch zwei Live-Übertragungen aus dem Alternativgipfel in der Freiheitshalle gehört, der sich ja als Gegenveranstaltung zum bevorstehenden G7-Gipfel in Elmau versteht. Am Mittwoch waren unter anderem der Soziologe Jean Ziegler und Konrad Schuler vom Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung ISW in der Freiheitshalle und diskutierten über die Politik der G7, über globale Machtverhältnisse, über die Freihandelsregime und die Wiederkehr von Kriegen. Moderiert wurde die Podiumsdiskussion von Ulrike Herrmann, Wirtschaftsredakteurin der TAZ. Und einige Aussagen von Jean Ziegler und Konrad Schuler können Sie in der folgenden Stunde hören. Außerdem haben wir dann selbst ein Interview mit Ulrike Herrmann geführt und Sie hören Magdiel Sanchez, ein Aktivist der Karawane aus Mexiko und ein deutlicher Kritiker des G7-Gipfels. Zunächst wollte Ulrike Herrmann von Konrad Schuler wissen, inwieweit sich die G7 von den aufstrebenden sogenannten Schwellenländern bedroht fühlen müssen, wie der Freihandel, die Freihandelsabkommen politisch eingeordnet werden müssen und ob Krieg eine Herrschaftstechnik ist. Los geht's aber mit der Frage, welchen Stellenwert die G7 in der Welt haben.
Herr Schuler, wir sind ja hier, weil es einen G7-Gipfel gibt demnächst. Meine Frage an Sie, wird G7 als Format nicht komplett überschätzt? Also da treffen sich zwar sieben Staatschefs, aber eigentlich wird nur geredet und hinterher kommt nichts raus. Also muss man da jetzt wirklich sich so aufregen? Ich meine, abgesehen davon ist ja klar, dass Sie auch ständig alle telefonieren miteinander, nicht? Also das kann man ja sowieso nicht verhindern, dass Sie miteinander reden. Also was machen wir hier eigentlich?
Also ich glaube, das stößt zwar hier auf große Zustimmung offenbar, dass G7 was Folgenloses sei. Der Meinung bin ich absolut nicht. Ich halte G7 für eine hochwichtige Einrichtung. Sie hat verloren an Bedeutung, da komme ich noch gleich drauf. Aber warum ist sie denn so wichtig? Wenn wir uns mal erinnern an die Entstehung von G7, das war in den 70er Jahren. 1975 hat der erste Gipfel stattgefunden, Rambouillet, erfunden quasi von Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing. Es ging darum, den Kapitalismus in seine nächste Phase überzuleiten. Vom Fordismus, wie man das damals nannte, also die Wirtschaften, die Volkswirtschaften waren konzentriert auf die Entwicklung der Binnennachfrage. Das wurde nun umgestellt, entdeckt wurde der globale Markt. Und seit dieser Zeit gehören die G7 und die Globalisierung, die neoliberal-kapitalistische Globalisierung zusammen. Sie sind ein Tandem. Das hat an Diktatgewalt verloren dadurch, dass andere Nationen stärker wurden außerhalb der G7. Da hat die G7 sich aufgebläht, das heißt nicht sich, sondern dann wurde eine G20 geschaffen, wo die größten Schwellenländer mit drin waren. Und das war also ein Gegengewicht. Und das ist jetzt das Neue und das ganz Wesentliche der Situation Elmau. Es entsteht nämlich ein Bruch im internationalen Machtgefüge. Wir haben nicht nur das Aufkommen der Schwellenländer, sondern die Schwellenländer sind dabei, der Süden ist dabei, den Norden zu überholen. Und man trifft sich jetzt auf Elmau, um herauszufinden, wie man dem besser begegnen kann. Das ist das Kennzeichnende dieser Phase der Weltpolitik, dass der Westen, ich nenne ihn jetzt mal so, der Norden, politisch gemeint eben der Westen, dass der Westen sich nicht damit abfindet, vom Süden überholt zu werden. Das macht er weder politisch, kulturell, da gibt es die große Offensive. Wir, die westliche Wertegemeinschaft, sind die Nummer eins. Die anderen sind minderwertig, die müssen sich verändern nach unserem Vorbild. Da gibt es die wirtschaftspolitische Initiative, das wurde mehrfach angesprochen, TTIP, TPP. Man will den neoliberalen, globalen Kapitalismus weltweit durchsetzen und unanfechtbar machen. Und drittens gibt es die Militärstrategien, die alle darauf hinauslaufen, dass man im Zweifel, wo und wenn nötig, heißt immer die Formel in den Strategien, Militärstrategien offiziell, wo und wenn nötig mit militärischen Mitteln das Kräfteverhältnis wieder verändert. Das ist die neue Lage, das droht uns von El Mau und das werden also die Völker von Kolumbien, sage ich jetzt mal, über Syrien, über den Nahen Osten bis hin zur Ukraine, bis hin nach München, werden das die Völker merken.
Ich mache jetzt mal... den Advocatus Diaboli, nehme jetzt also mal ganz bewusst die konservative Sicht ein, also die, die man auch in der FAZ finden könnte, nämlich das ist doch alles nur eine optische Täuschung. Also das stimmt doch gar nicht, dass der Süden aufholt, sondern die wachsen zwar schneller als Europa oder die USA, aber sie wachsen ja von einem ganz niedrigen Niveau. China wurde schon mehrfach erwähnt, ist natürlich inzwischen eine große Volkswirtschaft, aber ist auch kein Wunder, da wohnen 1,3 Milliarden Leute. Wenn man das pro Kopf umrechnet, was ein Chinese hat, dann ist das immer noch 20 Mal oder 15 Mal niedriger als ein Europäer. Das heißt, das ist doch keine Bedrohung. Also ich kann, anders gesagt, diesen Wertewandel oder diese Verschiebung, der Machtverschiebung, die Sie in der Welt sehen, ist ja schwer zu entdecken.
Ja, aber wenn man die Zahlen anschaut, entdeckt man das schon. Also es handelt sich nicht um eine optische Täuschung, es ist Realität. Die G7 hat in den letzten Jahren, sie sind zurückgegangen in ihrem Gesamtanteil am Welteinkommen von 46% auf 33%. Jetzt nach Kaufkraftparitäten sind die Zahlen des Internationalen Währungsfonds. Allein die BRICS-Staaten, das sind also nur Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Allein BRICS hat sich in derselben Zeit verdoppelt, sind mittlerweile auf über 31%, sind also in derselben Größenordnung wie die G7 und ihre Wachstumsraten sind eindeutig höher. Selbst wenn sie nicht mehr so hoch wären wie in der Vergangenheit, sind sie mit den bescheidenen 7% in China doch erheblich über den 0,1 oder 0,3 oder 0,4, die die USA oder Deutschland auf die Waage bringen. Würde man, das hat Pew gemacht, das ist eine US-Beratungsfirma, würde man die jetzigen Trends verlängern in die Zukunft, wäre 2050 unter den 10 größten Nationen nur noch 3 des jetzigen Nordens, Westens. Unter den ersten 6 wären 5 andere. Die USA wären die einzigen, die noch übrig blieben im 6Z an Nummer 5. Nun kann man diese Hochrechnung sinnvollerweise nicht machen. Würden nämlich die Wachstumsraten alle überall so weiterlaufen wie jetzt, dann wäre es mit unserem Planeten jedenfalls, was eine menschenfreundliche Umgebung anlangt, vorbei. Es ist aber deshalb wichtig, dass in Rechnung zu stellen, weil unsere Strategen, unsere Eliten bei ihrer Entwicklung der Politik davon ausgehen. Und sie wollen das auf jeden Fall verhindern. Sie wollen dieses Überholtwerden vom Süden verhindern.
Ja, dann kommen wir vielleicht jetzt mal auf das Freihandelsabkommen, die Sie auch schon angesprochen haben. Also was genau, also die Freihandelsabkommen kamen ja schon in allen Gesprächen vor, aber was genau, um das mal konkret zu machen, ist da jetzt eigentlich die Herrschaftstechnik, die Sie ausmachen?
Also bei den Handelsabkommen geht es um zweierlei. Es geht nicht um die Zölle, da sind wir uns ja wahrscheinlich alle einig. Die Zölle bewegen sich in einer Größenordnung von 3%. Man könnte das mit Zollabkommen gegenseitig regeln. Es geht nicht um die Zölle. Es geht darum, um zwei grundsätzliche Dinge. Einmal will man weltweit die Regeln und Standards setzen. Man will, Obama hat es gesagt in seiner Rede an die Nation im Januar dieses Jahres, dass er sagte, wir wollen, dass die Spielregeln und das Spielfeld weltweit nicht von China bestimmt werden, sondern von uns. Das wird in bescheidenerer Form von Herrn Gabriel und der EU-Kommission wiederholt. Wir müssen die Regeln bestimmen. Denn wenn wir die Regeln bestimmen, können wir insgesamt den Welthandel kontrollieren. Darum geht es. Das ist das eine. Das zweite, was genauso wichtig ist, ist, dass man die dass man bindet die kapitalistische Entwicklung, die Entwicklung in diesen kapitalistischen Hauptländern, bindet an die Profitinteressen der großen Konzerne. Denn in all diesen Verträgen, sowohl TPP als auch TTIP, wird festgelegt, das Investor-Klageverfahren, Investor-Staatsverfahren. Das heißt, sobald eine Regelung stattfindet, gesellschaftlich, die die Profite schmälert, das steht so drin, in dem 1600 Seiten langen Vertrag, den wir ja bereits mit CETA, mit Kanada vorliegen haben. Sobald Regeln getroffen werden, Gesetze, die die Profite schmälern, kann der Konzern mit Schadensersatzklagen antreten. Das heißt, Demokratie wird so teuer gemacht, dass sie nicht mehr stattfinden soll. Das ist der zweite entscheidende Punkt.
Konrad, noch eine letzte Frage. Auch schon angesprochen wurde ja diese Frage, welche Rolle spielen eigentlich Kriege? Wenn ich richtig verstanden habe, ist das ja auch irgendwie eine Herrschaftstechnik aus deiner Sicht des Westens. Oder habe ich dich da überinterpretiert?
Nein, da bin ich Clausewitzianer. Also der Krieg ist natürlich ein Herrschaftsmittel. Und die Kriegsgefahr und die Kriege und die Kriegstoten nehmen rasant zu. Ich habe hier die Zahlen rausgeschrieben. 2007 gab es in 20 Ländern bewaffnete Konflikte, 2013 in 47, also mehr als doppelt so viele. Im letzten Jahr allein, 13 auf 14, ist die Zahl der Kriegstoten gegenüber dem Vorjahr um 35% gestiegen, auf 176.000 Kriegstote. Heute, inmitten eines Friedens, den wir wahrnehmen, der aber nicht existiert. Woran liegt das nun, diese Zunahme von Kriegen und Kriegstoten? Es liegt zum einen daran, und das haben Sie mit Sicherheit oft genug gehört, dass immer mehr Staaten zerfallen. Staaten are failed. Sie sind gescheitert. Und die UN hat das Konzept der sogenannten Schutzverantwortung, das ist ein hochwichtiges Ding, beschlossen, sich zugrunde gelegt, ihrem Handel. Danach gehört zur Souveränität eines Staates die Verantwortung der Regierung für den Schutz, jetzt kommt es, vor Kriegsverbrechen, Völkermord, ethnischen Vertreibungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wenn ein Staat das nicht mehr leistet, nicht mehr gewährleisten kann, diesen Schutz, dann ist der Staat gescheitert und offen für militärische Interventionen der UN-Mächte. So ist das geschehen in Libyen, an der Elfenbeinküste und anderswo. Wir haben heute, im Jahr 2013 jetzt, in die aktuellen SIPRI-Daten, haben wir 57 solcher Friedensmissionen. 57 weltweit. Davon 20 im Namen der UN. Die anderen werden von regionalen Institutionen durchgeführt. Warum aber scheitern diese Staaten? Das muss man sich ja fragen. Warum scheitern die denn? Warum zerfallen sie und werden zu Quellen von Kriegen? Und sie zerfallen deshalb, weil sie Gegenstand global kapitalistischer Eingriffe sind. Da steht an der Wand dieser schöne Slogan, No Justice, No Peace. Wenn keine Gerechtigkeit herrscht, dann gibt es auch keinen Frieden. Und das ist genau der Punkt. In diesen Ländern, da wird Jean Ziegler nachher sicher viel dazu sagen können, ist die Barbarei im Vormarsch. Und man darf sich nicht wundern, dass die Menschen versuchen, irgendwie zu Rande zu kommen. Es gibt eine Studie, jährlich wird die rausgegeben, Foreign Policy, mit der Liste der Most Failed States, also der Staaten, die am meisten gescheitert sind. Unter den absolut gescheiterten Staaten finden sich 37, Foreign Policy ist regierungsnah, um es mal vorsichtig zu sagen. Auf Platz Nummer 6 oder 7 in dieser Liste stehen Afghanistan und der Irak. Das waren direkte Angriffsziele der Koalition der Willigen. Und wenn man weiterguckt, findet man dort Pakistan, Haiti, Simbabwe, Somalia, Guinea, Pakistan, Niger, Kamerun, Nigeria. Das sind alles Beispiele für das Tätigwerden des globalen Kapitals in diesen Ländern. Dass diese Staaten scheitern, ist eine Folge des Wirkens des globalen Kapitalismus. Franziskus, unser Papst, unser aller Papst, hat das in seiner...
Nur für die Katholiken.
Das sieht ja anders. Also in seiner Bulle sozusagen, Evangelii Gaudium, für die Nicht-Katholiken übersetzt, die Freuden des Evangeliums, hat Franziskus festgestellt, diese Wirtschaft, das war seine Zusammenfassung, diese Wirtschaft tötet. Franziskus, der Papst, sagt das. Also ich bin Atheist, ich zitiere hier. Wenn man muss dem Papst zustimmen. Es gibt bei dieser Liste, das ist der letzte Satz in diesem Zusammenhang, gibt es 92 weitere Staaten, die alle ein Warning bekommen. Die werden also gewarnt, dass sie dabei sind zu scheitern. Dazu gehören alle 5 BRICS-Staaten und natürlich kein einziger der G7.
Ja, erstmal vielen Dank, Herr Schuler.
Sie haben Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und Sie hören Ausschnitte aus der Podiumsdiskussion Globale Machtverhältnisse, Freihandelsregime und die Wiederkehr von Kriegen, die am Mittwoch in der Freiheitshalle stattgefunden hat. Als nächstes hat Ulrike Herrmann, Wirtschaftsredakteurin der Taz, den Soziologen Sean Ziegler nach der Macht der transnationalen Konzerne gefragt und wissen wollen, wie man diese Macht schmälern kann. Und natürlich geht es um die Frage, die Sean Ziegler seit Jahrzehnten beackert. Wie können wir Hunger und Armut auf der Welt beseitigen?
Also es wurde ja schon eine sehr elegante Brücke gebaut. Das wurde ja Herr Ziegler auch schon angesprochen. Deswegen gehen wir jetzt als letztes zu ihm. Das wurde ja nun schon gesagt eigentlich von allen dreien vor Ihnen, dass alle Kriege eines gemeinsam haben, nämlich dass die Armen immer die größten Verlierer sind und die häufigsten Opfer, dass die Ungleichheit, hat Herr Schuler nochmal zugespitzt, eigentlich auch immer der Grund ist, soziale Ungleichheit hat auch Liliana schon gesagt, soziale Ungleichheit der Grund ist, warum es überhaupt zu Bürgerkriegen oder Kriegen kommt. Was müsste sich denn ändern? Also darüber haben Sie ja seit 20 Jahren, schreiben Sie immer wieder Bücher, genau zu diesem Thema, wie könnte man die Armut beseitigen, den Hunger vermeiden. Diese Bücher von 20 Jahren müssen Sie jetzt in 4 Minuten zusammenfassen.
Also zuerst möchte ich sehr herzlich danken für die Einladung zu diesem hochinteressanten Podium. Ich bin sehr... sehr geehrt. Ich möchte eine Bemerkung machen zu diesen globalen Machtverhältnissen. Wenn jemand in diesem Saal glaubt, dass da in Elmau am Sonntag souveräne, unabhängige Regierungschefs und Staatschefs zusammenkommen, dann irrt er sich. Dann irrt er sich. Die Macht ist nicht in Elmau, sondern in den Konzernetagen. Und ich möchte... eine Zahl, ich will sie nicht langweilen, aber vielleicht langweilen sie sich trotzdem dann. Einige Zahlen. Nach Annuär, nach Weltbankbericht, haben letztes Jahr die 500 größten transkontinentalen Privatkonzerne, alle Sektoren zusammengenommen, von Finanz, Dienstleistungen und so weiter, gemeinsam über 52,8% des Weltbruttosozialproduktes kontrolliert. Das heißt, alle in einem Jahr produzierten Kapitalien, Waren, Dienstleistungen, Patente und so weiter. Die entschwinden jeglicher sozialer Kontrolle, staatlicher, interstaatlicher, gewerkschaftlicher, parlamentarischer Kontrolle. Die haben eine Macht, wie es nie ein Kaiser, nie ein König, nie ein Papst gehabt hat auf diesem Planeten. Die können sehr viel, die kontrollieren den wissenschaftlichen Produktionsprozess, Fortschrittsprozess, Technologie und so weiter. In der Chemie in Basel entsteht ein neues Molekül alle Monate, an der Wall Street ein neues Finanzinstrument alle 2 Wochen und so weiter. Der Raubtierkapitalismus ist sicher jene Produktionsweise in der Geschichte der Menschheit, die am kreativsten, lebendigsten, produktivsten ist, ganz sicher. Aber er funkt, die Oligarchien des globalisierten Finanzkapitals, die funktionieren exklusiv nach einem Prinzip, und das ist normal, der Profitmaximierung. Und dieser unglaublichen Machtballung, letztes Jahr Oxfam-Bericht, Dezember 2014, 1% der Weltbevölkerung hat gleich viel Vermögenswerte wie 99%. Also die Ausführungsgehilfen da in Elmau, die hier...
Ja, okay, Herr Ziegler, Sie kommen gleich wieder dran. Also ist ja völlig klar...
Ich sage es höflicher, die...
Ach so, Sie sagen es noch höflicher, okay.
Die Befehlsempfänger oder die sag, das ist nicht nein. Und die Handlanger sagen, gut. Also, auf diese unglaubliche Macht, politische, ökonomische, vor allem ideologische Macht, dank der neoliberalen Wahnidee, die uns total entfremdet hat, steht in der südlichen Hemisphäre, wo 4,9 Milliarden der 7,3 Milliarden Menschen, die auf der Welt sind, heute leben, zu ganz fürchterlichem Elend. Alle 5 Sekunden letztes Jahr ist ein Kind unter 10 Jahren verhungert. 57.000 Menschen sterben am Hunger oder seinen unmittelbaren Folgen jeden Tag. Und fast 1 Milliarde, die FO-Berechnung ist falsch, fast 1 Milliarde ist permanent schwerstens unter den verkrüppelt. Kein sexuelles Arbeitsleben, nichts verkrüppelt durch permanente Unterernährung. Fast 1 Milliarde Menschen. Und das auf einem Planeten, wo der World Food Report der UNO sagt, dass die Weltlandwirtschaft, so wie sie heute ist, in der heutigen Produktionskräfte, problemlos, normal, 12 Milliarden, also fast das Doppelte der Weltbevölkerung, ernähren könnte. Zum ersten Mal, und dann höre ich gleich auf, gibt es auf diesem Planeten keinen objektiven Mangel mehr. Ein Kind, das jetzt, wo wir reden, am Hunger stirbt, wird ermordet.
Ja, natürlich.
Diese Weltordnung ist einmal kannibalisch, aber dazu ist sie auch absurd. Absurd. Weil, also ich mache schnell, Karl Marx ist am Nachmittag des 14. März 1883 gestorben, im einzigen Lehnstuhl seiner bescheidenen Wohnung in London. Bis zum letzten Atemzug hat Marx geglaubt, dass das verdammte Paar, wie er gesagt hat, das verdammte Paar des Herrn und des Sklaven die Menschheit noch über Jahrhunderte begleiten werde. Das heißt, das Ungleichgewicht, die Menschen, die kämpfen für die Grundbedürfnisse, um den Besitz der unzulänglichen Güter. Der unzulänglichen Güter. Marx hat ihn sehr, sehr viel Recht gehabt. Da hat er sich geirrt, weil seit seinem Tod hat eine unglaubliche Sukzession technologischer, industrieller, elektronischer Revolution stattgefunden, die die Produktionskräfte der Menschheit unglaublich gesteigert haben. Und heute gibt es keinen objektiven Mangel mehr. Gibt es keinen objektiven Mangel mehr. Das Problem ist Zugang zu den Gütern, zum Trinkwasser, zur Gesundheitsversorgung, zur Nahrung, zu den materiellen Gütern. Es geht um die materiellen Güter, das immaterielle Unglück. Der Liebeskummer, die Einsamkeit, der Tod, das wird noch lange, lange bleiben. Aber es geht um die materiellen.
Ja, doch, leider. Ja, leider. Ich lache nur, weil Sie recht haben.
Also, der Ernst Bloch glaubt ja, der Tod werde überwunden werden. Das war gut. Das wäre
aber
schön.
Aber darf ich mal eine ganz kurze Frage dazwischen?
Nein, ich sage einfach, die kannibalisch und total absurd, weil hier zum allerersten Mal wäre es möglich, dass alle Menschen auf diesem Planeten bei einer minimalen Strukturreformen, bei einer sanften Revolution, vernünftigen Revolution, wenn es möglich ist, alle Menschen auf diesem Planeten ihre materiellen Bedürfnisse in menschenwürdiger Weise befriedigen könnten.
Ja, also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe. Müsste man diese 500 transnationalen Konzerne entmachten, die Sie angesprochen haben und die im Augenblick eben fast 53% des Welt-BIPs kontrollieren. Wie soll das denn geschehen?
Gut.
Ganz konkret. Also beschreiben Sie mal die Revolution, die Sie anpeilen.
Ich nehme ein Beispiel, ein konkretes Beispiel, weil das habe ich sehr gut gefunden bei Herrn Schuster. Ganz konkretes Beispiel. Ich war in Heiligendamm vor 7 Jahren, viele, einige von Ihnen ja auch.
Sie müssen mal ein bisschen näher ans
Mikro. Hinter dem Stacheldraht, also das Zuckerbäcker Hotel Samson von Ferne und hinter dem Stacheldraht. Und dann war ich im Dom von Rostock, war ich eingeladen. Das war auch sehr eindrücklich, alle die Menschen, die dort waren, war sehr eindrücklich. Das Hauptthema war Armutsbekämpfung in Afrika, bei Heiligendamm. Es war klar formuliert, da wurden auch hunderte von Millionen gesprochen, Entwicklungshilfe und so weiter, nie ausgezahlt worden, nie angekommen, nur ganz teilweise. Kampf gegen den Hunger, das war Heiligendamm. Es gibt verschiedene mörderische Mechanismen, die das tägliche Massaker, das in absoluter eisiger Normalität vor sich geht, des Hungers verursachen. Es gibt verschiedene dieser tödlichen Mechanismen. Aber alle diese Mechanismen sind menschengemacht und können von Menschen gebrochen werden. Eine dieser mörderischen Mechanismen ist die Börsenspekulation auf Grundnahrungsmittel. Das verdient keinen Applaus, ist ein fürchterliches Geschäft. Also Grundnahrungsmittel sind Reis, Mais und Getreide, die decken 75% des Weltkonsums ab. Ich habe genug Prozesse am Hals gehabt, ich sage es doch einmal ganz deutlich, Börsenspekulation, Futures auf Grundnahrungsmittel sind legal. Sind legal. Wenn die Hedgefonds, die Großbanken machen mit diesen Geschäften an der Börse astronomische Profite. Ich nehme die Börsendaten, sind immer, was sie genau auf Französisch sagen. Aber der World Food Index, der FAO, der letzten 5 Jahre, vom September 2014 rückwärts gerechnet, gibt folgende Zahlen. Mais, Weltmarktpreis für Mais ist 31,2% gestiegen. Weltmarktpreis für Reis 38,1% und die Tonne Weizen hat sich verdoppelt. Das heißt, dass in den Slums der Welt, in den Favelas von Brasilien, Sao Paulo, Rio, in den Slums von Karachi, in den Smoky Mountains von Manila, wo die Menschen, die Mütter mit ganz wenig Geld, da leben 1,1 Milliarden Menschen, das sind die Extremely Poor der Weltbank, dort mit ganz wenig Geld die tägliche Nahrung für ihre Kinder kaufen müssen. Wenn der Reispreis explodiert, zum Beispiel, dann sterben so und so viele Millionen Kinder mehr. Ganz einfach. Wenn ich eine ganz kleine Anekdote erzählen darf ich.
Aber dann kommt wieder eine Frage.
Ja, ich sage schnell die Anekdote. Ich war kürzlich auf einer UNO-Mission in Bolivien, da kommen auf 4200 Meter an, in Alto, und La Paz ist ja unten im Vulkan, da bleibe ich immer ein paar Tage unten in Lima. In Lima gibt es eine Carampa, ein Elendsquartier, das ist des Oms, kenne ich. Bei Sonnenuntergang bin ich vor dieses Reisdepot gestanden, hat sich die Schlange der Mütter formiert. Ich bin bis Mitternacht geblieben, ich habe keine einzige Frau gesehen, die auch nur ein halbes Kilo Reis gekauft hat. Reis wurde gekauft in Plastikbecken. Dann geht die Mutter nach Hause, Frau nach Hause, macht Feuer unter dem Kessel, wenn das Wasser brodelt, leert sie den Plastikbecher in das siedende Wasser und dann schwimmen ein paar Reiskörner auf dem kochenden Wasser. Und das ist die Nahrung für die Kinder für den Tag. Keine Börse, weder die von Frankfurt, New York, Zürich und so weiter, funktioniert im rechtsfreien Raum. Es gibt überall ein Börsengesetz. Das könnte revidiert werden in 48 Stunden. Vom Bundestag, Assemblée Nationale und so weiter, mit einem Zusatz sind verboten Börsenspekulationen auf Grundnahrungsmittel, die da sind, Doppelpunkt Mais, Reis und Getreide. Kampf gegen den Hunger, der wurde versprochen, beschlossen, feierlich verkündet von Frau Merkel in Heiligendamm. Aber keine der G7-Regierungen, die mächtigsten Regierungen der Welt, soi-disant, wie man so sagt, die mächtigsten Regierungen der Welt, hat es gewagt, das Börsengesetz zu revidieren. Keine hat es gewagt, weil dahinter die Hedgefonds sind, die Großbanken, die Großspekulanten Und die haben, ich sage es noch einmal, eine Macht, die den gewählten, demokratisch legitimierten Regierungen, die da oben in Elmau zusammenkommen, die Befehle erteilt und durchsetzt. Es bleibt eine Hoffnung und das sind wir.
Genau. Ja, ich würde noch gerne eine Frage stellen. Ich bin ganz Ihrer Meinung, dass man die Börsenspekulation auf Nahrungsmittel verbieten sollte. Aber man kann sehen, und zwar in den Zahlen der UNCTAD, dass die Börsenspekulation auf Nahrungsmittel eigentlich erst 2003 in der heutigen Form eingesetzt hat. Aber auch das hatte damit zu tun, dass man auf Aktien nicht mehr so gut spekulieren konnte wie vorher, dann hat man die Nahrungsmittel entdeckt. Aber auch vor dieser massenhaften Börsenspekulation mit Nahrungsmitteln, also auch in den 1990er Jahren, gab es ja dramatischen Hunger. Und es gab auch damals schon diese enorme Konzentration bei den transnationalen Konzernen. Deswegen meine Frage nochmal an Sie. Also abgesehen von der Börsenspekulation auf Nahrungsmittel, was müsste man noch ändern? Oder wie könnte man diese transnationalen Konzerne entmachten?
Also, es gibt keine Ohnmacht in der Demokratie. Das ist die neoliberale Wahnidee, die uns das Glauben machen will. Die sagt, wirtschaftliches Geschehen tun ist naturgesetzlich bestimmt. Es gibt eine unsichtbare Hand und so weiter. James Wolfenson, der ehemalige, der vorvorgehende Weltbankdirektor, ein gescheiter Pianist und Multimilliardär aus Australien, hat immer gesagt, Stateless Global Governance. Das Ziel der Geschichte ist die Selbstregulierung des Marktes, die staatenlose Verwaltung der Welt. Und das ist die Strategie der Konzerne. Es gibt aber keine Ohnmacht in der Demokratie. Alles, was wir brauchen, ist die Entfremdung zu brechen, die uns das Bewusstsein zubetoniert und uns weismachen will, dass wir ohnmächtig sind gegenüber den Kosmokraten, gegenüber den Beutejägern der transkontinentalen Privatkonzerne. Und das stimmt eben nicht. Jeder trägt in sich das Identitätsbewusstsein. Einen Hund, einen anderen Hund sieht, der geschlagen wird, passiert nichts. Wenn ich ein hungriges Kind sehe auf der Sierra de Chocotán, bin ich innerlich zerstört, außer ich hätte dann einen Gehirnschaden. Wir, das Konstitutive, Rousseau, der kommt aus Genf, wie ich war viel gescheiter als ich, aber wurde verjagt sofort und ich bin noch da. Rousseau sagt, die größte historische Kraft, die es gibt, ist das menschliche Gewissen. Das menschliche Gewissen, ein Identitätsbewusstsein. Und Kant hat gesagt, die Unmenschlichkeit, die einem anderen angetan wird, zerstört die Menschlichkeit in mir. Wir sind die Glut und der Asche. Wenn es uns gelingt, dieses entfremdete Bewusstsein zu brechen, das Identität, Solidaritätsbewusstsein herzustellen, was uns von den Opfern trennt, ist ja nur der Zufall der Geburt. Absolut nichts anderes. Könnte mein Großkind sein, das jetzt gerade stirbt. Nur der Zufall der Geburt. Und deshalb ist in der Zivilgesellschaft, in all diesen, Che Guevara hat gesagt, so die stärksten Mauern fallen durch Risse. Und Marx hat an Wedemeyer geschrieben, der Revolutionär muss imstande sein, das Gras wachsen zu hören. Und das Gras wächst. Die neue planetare Zivilgesellschaft, die wird heute den Widerstand organisieren, die Betondächer des entfremdeten Bewusstseins brechen und den Aufbruch ermöglichen zu einem Kampf für eine neue, gerechtere, ganz andere, heute noch unbekannte Weltordnung. Ich nehme ein letztes Beispiel.
Ja, okay.
Der Herr Schäuble, den kennen Sie vielleicht, der ist ja nicht vom Himmel gefallen. Der ist dort durch Delegation des souveränen Volkes. Deutschland ist meiner Ansicht nach die lebendigste Demokratie dieses Kontinentes. Ja, doch. Ja, Sie sollten einmal in Bern sein. des Kontinents. Und dazu die dritte Wirtschaftsmacht der Welt. In der UNO-Generalversammlung ist One State, One Vote, ein Staat, ein Staat. Im Weltwährungsfonds ist One Dollar, One Vote. Also die Weltmacht Deutschland, die Finanzweltmacht Deutschland, einen ganz entscheidenden Einfluss bei den nächsten Generalversammlungen, beim Internationalen Weltwährungsfonds. Wir können Herrn Schäuble zwingen, wir C4-Gesellschaft, dass er bei der nächsten Generalversammlung in Washington das IWF nicht mehr für die Gläubigerbanken in Frankfurt, New York, London und so weiter stimmt wie bisher, sondern für die sterbenden Kinder, das heißt für die Totalentschuldung der 50 ärmsten Länder, das ist eine Kategorie bei der UNO, der dritten Welt, damit die endlich ein wenig Geld haben, um in Irrigation 3,8% des afrikanischen Bodens zu Südafrika nur ist bewässert. Der Rest ist Regenlandwirtschaft wie vor 3000 Jahren. Für Dünger, für Schulen, Spitäler ein Minimum an Kapital haben, damit die investieren können für ihre geplagten, gepeinigten Bevölkerung. Das können wir. Das können wir. Das ist nicht, ich hasse Idealismus, das sind so Turnübungen in den Wolken. Ich sage das als Materialist, als Marxist. Wir haben konkret heute die Mittel, um diese kannibalische Weltordnung jeder ihrer Mechanismen zu brechen. Demokratisch, das Grundgesetz gibt uns alle Waffen in die Hand. Es ist ja unglaublich, was da drin steht. Alle Waffen. Voltaire hat gesagt, die Freiheit ist das einzige Gut, das sich nur abnützt, wenn man es nicht benutzt. Wir müssen uns einfach bücken und diese Rechte und Bürgerfreiheiten, diese Waffen aufzunehmen. Bis zum Generalstreik.
Ja, erstmal vielen Dank an Sie vier.
Nach der Diskussionsrunde auf dem Alternativgipfel hat LoRa-Mitarbeiter Thilo Ruf mit Ulrike Herrmann gesprochen, die ja selbst zu den Freihandelsabkommen oder den G7 ganz dezidierte Meinungen hat.
Als Moderatorin kamen Sie ja inhaltlich jetzt gar nicht so zu Wort. Da muss man sich ja zurücknehmen. Deswegen würde ich das jetzt gerne ein bisschen nachholen in unserem Gespräch. Es gab ja ein paar kleinere Konfliktpunkte in der Diskussion, zum Beispiel was die Bedeutung eines solchen Gipfels, wie er jetzt wieder stattfinden wird, in El Mau angeht. Wie ist denn da Ihre Meinung? Sind diese Gipfel reines Blendwerk, sozusagen überflüssiges Beisammensein der Mächtigen dieser Welt, das teuerste Wochenende der Welt, wie ein Kollege gesagt hat? Oder geht es da um mehr? Wird da wirklich Weltpolitik gemacht?
Also ehrlich gesagt ist mir ein Rätsel, was diese G7 treffen sollen, denn es ist natürlich so, dass die Beteiligten permanent auch zu anderen Anlässen miteinander reden. Also beispielsweise die Euro-Staaten, die da vertreten sind, sind ja sowieso permanent in Brüssel, um beispielsweise über Griechenland zu reden. Und auch Kanada oder die USA oder Japan trifft man ja regelmäßig. Also das ist tatsächlich eine symbolische Inszenierung, auf die man auch verzichten könnte. Ich glaube, dass der eigentliche Wert dieser G7-Gipfel, wenn man sich überhaupt fragt, was soll das, ist gar nicht der Gipfel, sondern die Tatsache, dass man eine Tagesordnung erarbeitet und Positionen erarbeitet, also der Vorlauf in den jeweiligen Ministerien, die beteiligt sind, das könnte tatsächlich vielleicht irgendeinen Sinn ergeben, aber auch da bin ich eher skeptisch.
Die andere Frage, die ja auch ein bisschen offen blieb, ist die G7 oder G8? Ich sag mal so, was ist denn schlimmer?
Also ich finde jetzt G7 nicht bedrohlich oder auch G8 mit Russland war nicht bedrohlich. Also ich finde es gut, ganz im Ernst, wenn Regierungen miteinander reden. Denn die Alternative wäre ja, dass sie sich entweder ignorieren oder sie es Krieg miteinander führen. Also eigentlich finde ich jetzt G7 erstmal nicht problematisch. Damit will ich aber nicht sagen, also deswegen ist trotzdem Kritik richtig, aber die Kritik sollte sich nicht gegen G7 als Format richten, sondern eher gegen die Inhalte. Und das machen die Kritiker ja auch.
Und müsste Putin nicht wieder am Tisch sitzen, um auch wirklich was zu erreichen, weltweit gesehen?
Also ehrlich gesagt, bin da skeptisch. Ich gehöre anders gesagt nicht zu denen, die finden, dass Russland nur passiv gereagiert hat in der Ukraine-Krise, so nach dem Motto, das arme Russland musste sich gegen die NATO wehren, sondern aus meiner Sicht ist es so, dass Russland massiv überreagiert hat. Das ist es ja eine Sache, ob man findet, dass es nicht geht, dass die Ukraine in die EU geht. Aber das ist ja auch etwas, was nie angeboten wurde. Auch die NATO wurde nie angeboten. Und es ist doch etwas völlig anderes, wenn man dann einfach die Krim besetzt oder noch besser, dann Separatisten unterstützt, die nicht deutlich die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich haben. Also eigentlich, was Russland macht in der Ukraine, ist ein asymmetrischen Krieg zu führen. Und das, finde ich, kann man nicht tolerieren. Also da finde ich auch, dass Linke nicht so vorgehen können nach dem Motto Demokratie überall und Freiheit überall. Und dann tolerieren sie es aber, dass reine Machtpolitik auf Kosten der Bevölkerung im Osten der Ukraine gemacht wird. Das geht eben nicht. So, das, also ich finde, Russland ist da durchaus der Aggressor. Wobei man ja sehen muss, und das macht die Sache so richtig bedenklich, dass Putin wahrscheinlich noch gemäßigt ist im Vergleich zu dem, was seine Kräfte im Hintergrund wollen. Also die eigentliche Gefahr ist, dass Russland zu so einer Art Nationalfaschismus übergleitet, was auch damit zu tun hat. Das war ja hier ganz oft das Thema, dass Ungleichheit zu Krieg führt. Und die Ungleichheit in Russland ist natürlich extrem. Und jetzt müssen wir mal kurz Pause machen, ne?
Ich glaube, wir können einfach weiterreden. Also das ist ja schon mal ein bisschen Stimmung sozusagen auf das, was die nächsten Tage noch mit sich bringen werden.
Genau. Jedenfalls glaube ich, dass Russland ein sehr, sehr kompliziertes Thema ist. Und wenn man jetzt so eine vertrauliche Runde hat mit G7, mit sieben Regierungschefs, das jetzt nicht unbedingt was bringt, da auch Putin einzuladen. Also das ist jetzt nicht die Ebene, auf der dieses ganze Russland-Thema angegangen werden muss.
Es gibt den schönen Satz, das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Und einige der Diskutanten auf dem Podium haben die Meinung vertreten, das erste Opfer von TTIP sei die Demokratie. John Ziegler hat es aber fast andersherum formuliert. Wenn wir denn als Demokraten unserer Macht uns wieder bewusst würden, dann könnte auch TTIP das erste Opfer der Demokratie sein. Was ist denn Ihre Meinung?
Ich glaube, dass beides richtig ist. Also es ist einfach so, wenn TTIP durchkäme, wäre das tatsächlich ein extremer Angriff auf die Demokratie, weil es ja diese Sonderklagerechte für transnationale Konzerne gäbe, die dann über Schiedsgerichte, die mit privaten Anwälten besetzt sind, letztlich die Gesetzgebung von demokratischen Staaten aushebeln könnten. Diese Gefahr ist extrem und das sollte man nicht eingehen. Insofern ist TTIP tatsächlich ein Angriff auf die Demokratie und natürlich kann es nur demokratisch gestoppt werden. Das ist dann, was Ziegler sagt, indem eben die Wähler sagen, mit uns nicht.
Frau Herrmann, Sie werden am Dienstag, den 16. Juni, wieder zu Gast sein. Ich glaube, auf Einladung der Verdi-Frauen im Bezirk München. Und es geht, wen wundert's, um Ihr Thema, nämlich um den Freihandel. Wer profitiert, wer verliert? Was genau kann man da erwarten?
Ja, also es geht ja natürlich wieder um diesen Investorenschutz, also um die privaten Schiedsgerichte. Aber ein anderes wichtiges Thema ist ja tatsächlich, was diese Freihandelsabkommen, davon gibt es ja schon viele, auch die WTO ist letztlich ein einziges Freihandelsabkommen, was das für die dritte Welt bedeutet. Nicht? Denn Freihandel ist ein Machtinstrument der Industrieländer.
Also das wird das Thema sein am Dienstag, den 16. Juni, und zwar um 18.30 Uhr geht's los im DGB-Haus im großen Saal in der Schwanthaler Straße 64 hier in München. Und ich sage erstmal Dankeschön an Ulrike Herrmann, Wirtschaftsredakteurin von der TAZ.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Und gleich geht's weiter mit Magdiel Sanchez. Er ist ein Aktivist der Karawane aus Mexiko und ein deutlicher Kritiker des G7-Gipfels.
Unser nächster Interviewgast hatte wahrscheinlich eine der weitesten Anreisen hier nach München. Er kommt nämlich aus Mexiko, Magdiel Sanchez. Wir haben freundlicherweise hier in der Technik auf der Empore der Freiheitshalle einen Kollegen, der des Spanischen mächtig ist und der uns jetzt helfen wird, das Ganze zu übersetzen. Herr Sanchez, als erstes würde mich interessieren, warum sind Sie hierher nach München gekommen?
Ha viajado para llegar a Múnich. Y bueno, Magdiel, ¿por qué viniste a Múnich? ¿Qué te interesó venir acá?
El interés de venir a Múnich resulta de encontrarse con la gente que está protestando, que está consciente de que lo que se vive hoy en el mundo no puede seguir así, que los pequeños grupos de poder de las transnacionales y los estados que hoy gobiernan no pueden seguir gobernando. Esa es la primera razón.
Also der wichtigste Grund hierher zu sein ist, sich zusammenzutreffen mit Leuten, die denken, dass diese kleine Gruppe, die Mächtigen, die Welt regieren, nicht mehr regieren dürfen, dass diese mächtigen Interessen, die die Welt regieren, müssen nicht mehr regieren. Das ist der erste Grund.
Pero una segunda o motivo por el cual estoy aquí es porque México en especial es un país paradigmático en cuanto a la firma de tratados de libre comercio y lo que ha traído para nuestro país no es nada bueno y de alguna manera es una denuncia para que los demás países se enteren qué está pasando, pero también un recordatorio para los países que hoy con el TTIP parece que descubrieron el libre comercio y que la Unión Europea, por ejemplo, tiene temor de firmar ese tratado con Estados Unidos cuando la Unión Europea y Estados Unidos juntos han sacado mucho provecho de la riqueza de nuestro país y son los principales responsables de la destrucción.
Also ein weiterer Grund hier zu sein ist aber auch das Thema Freihandel zu thematisieren, zu Ansage zu bringen, was in Mexiko mit dem Freihandel passiert. Mexiko ist ein paradigmatisches Land der Freihandel und auch ein bisschen ermahnen, weil es sieht so aus, dass jetzt hier in der EU mit dem TTIP gerade der Freihandel entdeckt worden ist und ist ja nicht so, sondern die EU und den USA haben sehr viel Profit aus Mexiko gezogen, indem sie unseren Ressourcen durch den Freihandelsabkommen geraubt haben.
Sie sprechen wahrscheinlich von NAFTA, also dem Freihandelsabkommen zwischen Kanada und USA und Mexiko. Wie genau sind denn die Auswirkungen dieses Freihandelsabkommens für die Bevölkerung? Kann man das spüren im täglichen Leben? Was hat sich verschlechtert?
Pues bueno, la primera consecuencia es que luego del NAFTA se firmaron otros 13 acuerdos de libre comercio con no solo Canadá y Estados Unidos, sino con 42 países más. O sea, el NAFTA, primero que nada, fue la apertura total al libre mercado.
Also, die erste Folge war, dass nach dem NAFTA-Abkommen hat Mexiko 13 weitere Freihandelsabkommen mit 27 Ländern außer Kanada und USA. Also, der NAFTA war... Als eine der erste Gründe der NAFTA war, die Tür und Tor für den Freihandel in Mexiko aufzumachen.
Y lo que tenemos es un país en el cual 1.300 empresas nacionales fueron privatizadas, en el que ya casi todos los recursos petroleros fueron entregados a las empresas privadas, en el que la mano de obra en México es una de las más baratas en el mundo, en el que tenemos además más de un 10% de nuestra población como migrantes en Estados Unidos y en el que tenemos números de pobreza muy grandes que no se pueden comparar con el nivel de riquezas que han sacado de nuestro país.
Also die Folgen, weitere Folgen von dem Freihandel sind, dass zum Beispiel 1300 staatliche Unternehmen sind privatisiert worden. Fast der ganze Erdölvorkommen in Mexiko, die Erdölreserven in Mexiko sind bereits an internationalen Konzernen abgetreten worden. Wir haben eine der niedrigsten Löhne der Welt und außerdem 10% von unserer Bevölkerung, von der mexikanischen Bevölkerung, lebt als Migrant in den USA. Also das sind Situationen, die man einfach nicht so stehen lassen kann.
John Ziegler hat vorhin gesagt, steht auf, wehrt euch. Hier in den Demokratien habt ihr die Chance dazu. Welche Chance haben denn die Mexikaner?
Creo que en México también tenemos las mismas posibilidades de levantarnos, de organizarnos y construir una alternativa y creo que además tenemos una gran urgencia de hacerlo. Nosotros hemos estado haciendo esto una necesidad imperiosa y lo estamos desatando ahora a partir de un proyecto que se llama la Constituyente Ciudadana Popular que busca desde la ciudadanía refundar el país asumiendo como un tema central que tenemos que cambiar el gobierno para poder cambiar la política económica.
Also wir in Mexiko haben auch die Möglichkeiten aufzustehen und uns zu wehren. Wir machen das bereits und das ist in Mexiko noch notwendiger wie hier, weil es ist keine Zeit mehr da. Und wir machen das, wir haben gerade eine Initiative, der heißt eine verfassungsgebende Volksversammlung, die versucht, durch den Regierungssturzen, durch den Wechsel der Regierung, das Land neu aufzubauen.
Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch an Magiel Sanchez.
Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat und Sie LoRa unterstützen wollen, dann werden Sie doch einfach Mitglied im LoRa-Förderverein für nur 40 Euro im Jahr. Mehr Informationen bekommen Sie unter www.lora924.de oder Telefon 480-2851. Noch einmal die Telefonnummer 480-2851. Mitgearbeitet an der heutigen Sendung haben Andreas Köhler, Felix Jakobitz und Thilo Ruf. Verantwortlich war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet.